bist, Gott. Ich danke dir, dass du uns liebst, Herr, dass du in uns wohnst, dass du bei uns bist, Herr, und dass du uns alle Zeit segnest und dass es einfach nur schön ist, mit dir zu leben. Und ich bete, dass du der Mittelpunkt hier bist und wie immer bist, Gott, dass wir uns um dich drehen und dass wir auf dich zugehen, dass wir dich kennenlernen und dass wir immer mehr Erfahrung mit dir machen. Und Jesus, ich bitte dich auch, dass du uns immer mehr veränderst, Herr, dass wir immer heiliger werden, immer Jesusmäßiger werden. Gott, ich bitte dich, dass nicht nur Helge irgendwie wirklich frei bleibt von Drogen, sondern dass jeder, der hier Drogenprobleme hat, frei wird davon. Gott, mir das wünsche ich mir. Irgendwie ganz egal, ob das irgendwie Alkohol ist oder ob das mir so viel Rauchen ist oder was auch immer. Gott, ich bitte dich, dass alle frei werden davon. Gott, und die Leute, die hartes Zeug nehmen, bitte ich dich sowieso dafür. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich habe ja letzten Freitag nicht gepredigt, weil der Gott mir nichts gesagt hat. Und dann am Samstag um 1 Uhr nachts, dann wollte ich ins Bett gehen und dann hat der Gott mir auf einmal eine Predigt gegeben. Und dann habe ich gesagt, gut, ich kann mich jetzt nicht mehr groß drauf vorbereiten, weil ich dann auch ein bisschen müde war, aber hatte auch das Gefühl, dass ich die Sonntag trotzdem halten soll. Ich habe ihn dann noch gebeten, noch vielleicht im Schlaf zu mir zu sprechen. Und siehe da, ich hatte also am Sonntagmorgen tatsächlich eine fast fertige Predigt im Kopf, und das war echt schon richtig cool. Und habe die dann natürlich auch im Gottesdienst gehalten. Und habe mich die ganze Woche jetzt eigentlich noch mehr damit beschäftigt und ich bin immer gedanklich an dem Thema hängen geblieben. Und dachte mir dann, ich werde heute nochmal über das gleiche Thema predigen. Also wahrscheinlich nicht die gleiche Predigt nochmal halten, weil ich gar nicht genau weiß, was ich gesagt habe am Sonntag. Aber ich glaube, ja, das geht mir nicht anders als euch. Ich weiß auch irgendwie am Montag nicht mehr, worüber die Predigt ging. Und ja, keine Ahnung, ich glaube, es waren sowieso jetzt auch nicht so viele Leute Sonntag hier, die ich jetzt hier gerade im Gottesdienst sehe. Und falls doch irgendwie und es euch langweilt, könnt ihr ja, weiß ich nicht, irgendwas anderes machen in der Zeit. Hauptsache, es stört nicht, also nach Möglichkeit keine Handyklingeltöne ausprobieren oder so. Sondern irgendwie ganz stillen Döner essen gehen und mir einen mitbringen oder sowas. Das wäre vielleicht in Ordnung. Ich werde predigen über drei verschiedene Arten des Glaubens, über eine verschiedene Art des Gebetes und bestimmt auch irgendwas mit zwei. Genau, das Ganze wird 2x13 Minuten lang gehen. Also eine 1-2-3 Predigt. Und ich werde hauptsächlich predigen oder eigentlich fast nur predigen aus Epheser 1. Das heißt also, falls ihr eure Bibel mit habt, könnt ihr... Okay, gut, das ist ein Argument, Tillmann, irgendwie man verdirbt sich die Augen hier, das möchte ich natürlich nicht. Aber Ferry kann ja schon mal irgendwie seinen Palm bei Epheser 1 aufmachen oder wie das heißt bei diesen neumodischen Dingern. Gut, Tillmann, hol doch mal bitte jetzt deine Steintafel raus. Was wiegt eigentlich so eine Bibel auf Steintafeln? Halleluja. Ich denke mal, es gibt keine Ausrede mehr. Du kannst dir gleich bei Ferry eine Lampe abholen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Nochmal. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt vor Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu vorbestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden durch Jesus Christus und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. Durch sein Blut haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Durch sie hat er uns mit aller Weisheit und Einsicht reich beschenkt. Und er hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan, wie er es gnädig im Voraus bestimmt hat. Er hat beschlossen, die Fülle der Zeiten heraufzuführen und so weiter und so weiter. Also eigentlich irgendwie der ganze Epheserbrief geht es immer nur darum, was Gott schon alles getan hat. Er hat uns mit allem geistlichen Segen in der Himmelswelt gesegnet. Er hat uns schon Jesus gegeben. Er hat uns vorherbestimmt. Er hat uns auserwählt. Er hat etwas mit uns gemacht. Und ich finde das total abgefahren, weil ich das eigentlich nie so richtig kapiert habe. Ich habe natürlich oft den Epheserbrief gelesen, aber ich bin immer wieder, habe immer darüber weggelesen, dass eigentlich der ganze Epheserbrief nur davon handelt, was Gott bereits alles gemacht hat. Also die ganze Perspektive eigentlich des Epheserbriefes ist, dass wir von einer bereits gewonnenen Schlacht kommen, dass Jesus am Kreuz schon alles für uns gemacht hat und dass es nicht so ist, wie dass Gott in Zukunft irgendetwas tun wird, um uns zu segnen, und dass wir all die guten Sachen Gottes in der Zukunft irgendwann vielleicht einmal kommen, wenn wir genug gebetet haben, sondern dass eigentlich irgendwie das Kreuz schon hinter uns liegt und dass Jesus schon alles für uns gemacht hat. Und wenn man das so ein bisschen weiterdenkt, dann merkt man natürlich, dass das nicht nur der Epheserbrief ist, sondern dass das eigentlich so die ganze Perspektive des Christentums überhaupt ist, dass hinter uns etwas richtig Geiles liegt. Dass Gott irgendwie vor 2000 Jahren etwas absolut Einzigartiges gemacht hat und dass wir Menschen sind, die schon richtig fett gesegnet sind. Und dass es nicht so ist, irgendwie, dass Gott das vielleicht irgendwann einmal machen wird und Gott uns vielleicht irgendwann mal etwas Gutes geben wird, wenn wir irgendwie genug darum bitten, sondern dass Gott uns bereits alles hat, was es an Segen überhaupt gibt. Und Elberfelder sagt an dieser Stelle, Epheser 1, Vers 2, dass er uns wirklich mit allen Segnungen der himmlischen Welt bereits gesegnet hat. Und es ist komisch, wie wenig Christen das eigentlich verstanden haben. Und ich glaube, dass es meistens so ist, oder bei den allermeisten Christen eigentlich so ist, dass bei ihnen Glauben immer etwas damit zu tun hat, dass irgendwann in späterer Zukunft Gott einmal etwas machen wird. Und dann gibt es die einen Christen, die sagen, ha, ich glaube an einen allmächtigen Gott. Ich glaube, dass es nichts gibt, was Gott nicht kann. Ich glaube, dass Gott irgendwie alles kann, was möglich ist, und noch einen ganzen Haufen Sachen kann, die unmöglich sind. Und ist ja ganz klar, wie wenn jemand allmächtig ist, dann hat er keine Beschränkungen und dann kann der wirklich alles machen. Und ihr Glaube ist irgendwie, dass Gott riesengroß ist und alle Möglichkeiten hat. Und dann kommt so die Fraktion der geistlichen Glaubenshelden und die sagen so, ja, das reicht ja eigentlich überhaupt nicht, das zu sagen, dass Gott irgendwie allmächtig ist und dass Gott alles kann. Das ist ja bloß eine Binsenweisheit und das hat ja eigentlich gar nichts mit unserem Leben zu tun. Und eigentlich ist es doch so, Glaube glaubt nicht nur, dass Gott alles kann, sondern der richtige Glaube glaubt, dass Gott auch alles machen wird. Und deswegen glaube ich daran, dass Gott irgendwie etwas Gutes machen wird. Deswegen glaube ich daran, dass Gott seine Gemeinde segnen wird. Deswegen glaube ich, dass Gott irgendwie ein großes Wachstum schenken wird. Deswegen glaube ich, dass Gott mir seinen Heiligen Geist in mein Leben ausgießen wird. Deswegen glaube ich, dass Gott irgendwann einmal meine Finanzprobleme unter die Füße kriegt und dass Gott mir irgendwann Frieden gibt, nachdem ich mich schon so lange sehne. Und ich gebe zu, dass das schon mal nach sehr viel mehr Glauben klingt als das Erste. Dass das schon irgendwie etwas Praktisches ist, dass das schon etwas damit zu tun hat, dass Menschen etwas von Gott erwarten und sich schon darauf freuen und Hoffnung haben und Sicherheit haben, dass Gott etwas tun wird. Und tatsächlich ist es so, dass ich, glaube ich, den meisten oder den größten Teil meines christlichen Lebens auch mit so einem Glauben gelebt habe. Dass ich irgendwann nicht zu der Überzeugung gekommen bin, dass Gott mich richtig liebt und dass Gott irgendwie die Menschen um mich herum richtig liebt. Und dass deswegen Gott etwas Großes machen wird. Und ich weiß noch, wie das vor ein paar Jahren war. Könnt ihr euch vielleicht auch noch dran erinnern, wenn ihr schon 6, 7, 8, 9 Jahre oder sowas Christen seid. Da gab es vor ein paar Jahren mal irgendwie so eine Welle, die durchs ganze Christentum ging, wo alle auf einmal von Erweckung geredet haben. Und ich war damals viel in Lüdenscheid, da große charismatische Gottesdienste. Und da ging das eigentlich die ganze Zeit bloß darum, Gott wird irgendwann einmal Erweckung schenken und dann wird das richtig losgehen. Und keiner konnte sich so richtig vorstellen, was das denn eigentlich ist, Erweckung. Aber es war irgendwie immer die Vorstellung, Gott wird dann ein großes Wunder tun und sein Heiliger Geist wird ganz vollmächtig ausgegossen werden und auf einmal werden sich irgendwie 1000 Millionen Leute irgendwie in jeder Stadt irgendwie bekehren und werden Jesus kennenlernen und wir alle haben eigentlich keine geistlichen Probleme mehr und es wird unheimlich viel Heiligkeit geben und kein Mensch wird mehr Bock darauf haben, Drogen zu nehmen und Pornos zu gucken und alle diese ganzen Sachen lassen wir hinter uns und es wird richtig gut werden. Himmel auf Erden ohne Unsterblichkeit. Vielleicht so konnte man sich das vorstellen. Und wir waren eigentlich alle total überzeugt davon, dass das irgendwann einmal kommen wird. Und das Bild, das ich die ganze Zeit hatte, war, dass Gott im Himmel ist und er hat vor sich eine riesengroße Tonne Erweckung. Und wenn wir als Christen ordentlich beten und fasten und in Gottesdienste gehen und keinen Kaffee mehr trinken, dann wird irgendwann Gott mit einem enormen Kraftaufwand diese große Tonne Erweckung umschubsen. Und es wird sich irgendwie alles in diese Welt hier hinein ergießen und alles wird total anders sein. Und das war so die Vorstellung, die wir eigentlich grob gesagt alle hatten, nämlich dass Gott eigentlich irgendwie dafür verantwortlich ist, dass in unserem Leben so wenig geht, weil Gott nämlich einfach irgendwie diesen Segenspott, den er hat, nicht ausgießen möchte und weil Gott eigentlich darauf wartet, dass wir beten und beten und beten, bis er dann irgendwann einmal überzeugt davon ist, dass es dran ist, diesen Segenspott auszugießen. Naja, und dann ging so ein bisschen Zeit ins Land und es kamen auch so ein paar Enttäuschungen. Ich weiß noch, einmal hatten wir so einen Gebetskreis und wir haben viel für Erweckung gebetet und irgendjemand hatte die Zahl 8 im Kopf. Und dann wussten wir nicht genau, was das heißen konnte, 8, und dachten dann, es heißt vielleicht in 8 Tagen kommt das dann für das große Ereignis oder vielleicht in 8 Wochen, in 8 Monaten, in 8 Jahren oder im Monat August. Das wussten wir nicht genau und haben uns dann irgendwann gedacht, es wird wahrscheinlich der August sein. Und als September kam und wir immer noch irgendwie 15 Leute waren, waren wir alle ganz enttäuscht und haben uns gedacht, okay, das muss irgendwie was anderes sein. Vielleicht sind es doch 8 Jahre oder noch längere Zeit. Und jedenfalls kam so irgendwie eine Enttäuschung eigentlich nach dem anderen. Und irgendwann bin ich über eine Bibelstelle gestolpert in Markus 9. Das heißt, eigentlich bin ich da schon öfter drüber gestolpert, aber da hat mir Gott mir nochmal eine richtige Erklärung gegeben, eine Auslegung dazu. Und zwar ist das diese Stelle, wo Jesus predigt und nachher mit seinen Jüngern zusammensitzt und er sagt, ach Mensch, das Feld ist echt reif zur Ernte. Die Leute brauchen wirklich Gott und es ist voll dran, irgendwie, dass etwas passiert von Gott her. Irgendwie, es muss einfach sein, die Menschen müssen angesprochen werden und es muss irgendwie eine große Ernte kommen. Und ihr betet doch bitte, dass Gott Arbeiter in seine Ernte schickt. Und ich habe da zu dieser Zeit irgendwie auch gerne irgendwie dafür gebetet und ich hatte irgendwie immer so ein paar Leute vor Augen, wo ich gedacht habe, das sind Menschen, die Gott gerne als Arbeiter in seine Ernte schicken möchte. Und wo ich dann auch sehr viel dafür gebetet habe, irgendwie, dass Gott irgendwie die bekehrt, teilweise waren das noch keine Christen, oder irgendwie, wenn das Christen waren, irgendwie, dass Gott sie sendet und so weiter. Und irgendwann merkte ich, je mehr ich dafür bete, dass Gott andere Leute sendet, umso mehr merke ich, dass Gott eigentlich mich als Arbeiter beruft. Und das war zuerst mal irgendwie ein sehr unangenehmer Gedanke. Eigentlich konnte ich mir das nicht so richtig vorstellen. Aber irgendwie habe ich es halt gemerkt, irgendwie, dass Gott irgendwie mich angesprochen hat, je mehr ich irgendwie dafür gebetet habe. Und irgendwann ist mir klar geworden, dass es nicht so ist, wie ich mir das vorgestellt habe, dass Erweckung irgendwann einmal in ferner Zukunft losgeht, wenn Gott endlich mal irgendwie seinen Pott umstößt, sondern dass Erweckung dann abgeht, wenn ich bereit bin, das zu machen, was Gott mir sagt. Und wenn nicht nur ich bereit bin, das zu machen, sondern wenn wir alle bereit sind, das zu machen. Und auf einmal kam mir so diese Geschichte irgendwie in den Kopf, Pfingsten vor 2000 Jahren, wo Gott seinen Heiligen Geist ausgegossen hat, damals in diesem Obergemach, wo auf einmal ein Wind des Geistes war und die Leute Feuerzungen auf dem Kopf hatten und danach in der Kraft des Geistes die Gemeinde sich richtig ausgebreitet hat. Und mir ist klar geworden, dass eigentlich seitdem Gott ja nicht irgendwann mal gekommen ist und gesagt hat, okay, jetzt kommt der Geist wieder zurück und wir warten mal irgendwie auf unbestimmte Zeit, sondern dass immer Gottes Geist da gewesen ist. Und dass wir immer schon als Christen Gottes Heiligen Geist auch gehabt haben, dass das immer schon bei uns gewesen ist, immer schon in uns drin gewesen ist und wir eigentlich immer alles schon von Gott gehabt haben, was wir brauchten, um wirklich die Welt auf den Kopf zu stellen. Und das war zu dem Zeitpunkt echt eine Revolution in meinem Denken. Denn auf einmal habe ich gemerkt, dass nicht Gott derjenige ist, der Erweckung aufhält und zurückhält, sondern dass es wirklich an uns ist, dass wir das machen, was Gott uns gesagt hat. Und wenn wir das machen, was Gott uns sagt, dass es dann auch wirklich passieren wird. Und ich glaube, dass eigentlich irgendwie bis heute, dass es nicht so ist, dass Gott gemein ist oder böse ist oder irgendwie noch abwartet oder irgendwie auf den richtigen Zeitpunkt hofft, sondern dass es eigentlich irgendwie daran liegt, dass wir als Christen nicht bereit sind, irgendwie zu unseren Nachbarn zu gehen, nicht bereit sind, für Leute zu beten, nicht bereit sind, irgendwie das zu machen, wie was wir in unseren Bibeln verstehen und einfach nicht bereit sind, das Feuer, das wir eigentlich in uns haben, weiterzutragen, sondern stattdessen immer darauf warten und glauben, dass Gott irgendetwas in der Zukunft tut. Und so wie ich den Epheserbrief verstehe, und wie ich eigentlich mittlerweile das ganze Neue Testament verstehe, ist es nicht so, wie das Glaube auf irgendetwas hofft, was Gott später macht, sondern das Glaube, das glaubt, was Jesus schon vor 2000 Jahren gemacht hat. Und das Glaube eigentlich ist, das anzunehmen, dass Jesus seinen Geist schon längst gesandt hat. Das Glaube ist, anzunehmen, was Epheser 1 sagt, nämlich, dass wir schon gesegnet sind mit aller geistlichen Segnung. Dass Gott uns schon alle Freude gegeben hat, die wir haben können. Dass Gott uns allen Frieden gegeben hat, alle Kraft gegeben hat, die wir haben können. Und dass Gott uns gar nicht mehr geben kann. Paulus schreibt später im Epheserbrief, dass wir schon die gleiche Kraft in uns haben, die Christus von den Toten auferweckt hat. Also eigentlich irgendwie mehr Kraft kann man gar nicht haben, als das, was wir bereits haben. Und eigentlich haben wir schon alles, was Gott uns überhaupt geben kann. Und ich glaube manchmal, wie das so ist, dass Gott vielleicht in seinem Himmel sitzt und sich ein bisschen fragt, was er denn tun soll, wenn wir ihn die ganze Zeit bitten, Herr, gib uns doch hiervon noch was und gib uns doch davon noch etwas und gib uns doch endlich den Segen, den du uns schon so lange versprochen hast und dann vielleicht noch eine Bibelstelle dazu. Und er sich denkt, Mensch, habe ich doch schon längst gemacht. Epheser 1, Vers 2 heißt es doch, ich habe euch doch mit aller Segnung des Himmels gesegnet. Ihr habt schon alles und ich kann euch gar nicht mehr geben. Ihr müsst einfach etwas machen. Und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein etwas fremder Gedanke ist. Oder dass vielleicht der ein oder andere hier sitzt und sich denkt, ja, puh, wenn das bisschen Freude, das ich jetzt habe, von alles ist, was Gott mir jemals geben kann, dann ist das ein bisschen wenig. Oder wenn irgendwie das bisschen geistliche Vollmacht, das ich jetzt habe, alles ist, dann ist das auch ein bisschen wenig. Und ich glaube, der springende Punkt ist nicht irgendwie, dass alles, was Gott uns gegeben hat, jetzt schon richtig fest da ist, sondern dass wir es noch annehmen müssen, dass wir anfangen müssen, das zu glauben und dass Gott es in uns hineingelegt hat, aber dass es noch nicht hundertprozentig da ist. Und ich habe lange überlegt, wie man diesen Gedanken ein bisschen illustrieren kann. Weil mir das zwar biblisch vorkommt, dass Gott uns alles gegeben hat, dass alles, was Gott uns geben kann, in uns drin ist, aber trotzdem ist das nicht sichtbar. Und ich habe da irgendwie gesessen oder vielmehr, ich bin rumgelaufen in meinem Arbeitszimmer und habe gedacht, Mensch Gott, das kann ich doch nicht predigen, weil ich das ja selber kaum verstehe. Wie kann das sein, dass man etwas hat, aber es nicht benutzt? Oder wie kann das sein, dass man etwas hat, aber gar nicht weiß, dass man es hat oder dass man gar nicht spürt, dass man es hat? Und als ich darüber nachgedacht habe, ist mir eine Geschichte eingefallen, die ich mal erlebt habe. Zwar war das kurz nach der Wende. Weiß noch jemand, wann das war? Okay, bin ich ja beruhigt, dass das noch ein paar Leute wissen. Es war nicht 45, nein. Also jedenfalls kurz nach der Wende, wo dann auf einmal auch auf westdeutschen Straßen eine ganze Menge Ostautos rumfuhren. Weiß noch, eine Arbeitskollegin von mir hat einen Lader gehabt, der ist dann auf einmal abgebrannt. Und ein anderer Freund von mir hat Trabis gesammelt. Die kosteten damals nicht besonders viel, also das waren irgendwie gerade mal irgendwie ein paar hundert Mark irgendwie pro Auto und der hatte irgendwie eine ganze Menge davon. Und irgendwann habe ich mir einen von den Trabis ausgeliehen, weil ich kurz nach Hause wollte, um etwas zu holen. Und jedenfalls, ich setze mich in das Auto, fahre los, komme gerade mal 500 Meter weit über die Ruhrbrücke. Danach kommt so ein steiler Berg und ich fahre diesen Berg rauf und auf der Hälfte fängt auf einmal irgendwie die Karre an zu stottern und bleibt mitten auf der Fahrbahn stehen. Und es war jetzt sogar für mich als Laien erkennbar, irgendwie, dass es nicht ist, dass das Ding jetzt total kaputt ist, sondern dass einfach kein Benzin mehr da war. Und ich habe dann einfach mir das Auto zurückrollen lassen, hatte irgendwie einen tierischen Hals und habe gedacht, der Penner, der kann mich doch nicht mit dem leeren Tank losfahren lassen, irgendwie, was ist das für ein Freund, der Knilch. Hatte natürlich auch kein Handy, weil irgendwie damals hatte noch kein Menschenhandy und Telefonzelle war da auch nicht, aber war auch nicht so schlimm, weil das Ding ja sowieso noch nicht mal einen Kilometer weit gekommen war. Und gehe also irgendwie zurück und war irgendwie schon wutschnaubend irgendwie am Start und mir schon alles irgendwie ausgedacht, was ich dem jetzt irgendwie sagen kann und irgendwie gib mir endlich Benzin und du musst jetzt aber den Benzinkanister dahin tragen, weil du mich alleine gelassen hast und so weiter. Und dann komme ich da hin und sage, hier irgendwie Benzin ist alle und er fängt irgendwie an zu lachen und sagt, der ist voll. Und ich so, nee, der ist nicht voll, der ist stehen geblieben. Und er so, ja, hast du den Benzinhahn aufgedreht? Und ich auf einmal verraucht so mein ganzer Zorn. Ich so, was ist ein Benzinhahn? Und er so, ja, wie bei Travis ist das wohl so, die haben einen Benzinhahn. Und wenn man dann mitgefahren ist und wenn man dann parkt, dann muss man den Benzinhahn zumachen. Und dann, ich weiß nicht, was dann passiert, dann ist bloß noch ein bisschen Benzin in den Leitungen und so. Und wenn man das nächste Mal halt losfährt, muss man Benzin dann wieder aufmachen, sonst hat man halt bloß irgendwie das bisschen Sprit, das in den Leitungen ist. Und dann kommt das halt einfach bloß ein paar hundert Meter weit, die Karre. Und ich musste jetzt nochmal an die Story denken und dachte, hey, das ist ungefähr genau das Gleiche, was ich hier aus Epheser 1 verstehe. Dass Gott uns eigentlich alles schon gegeben hat, aber dass wir trotzdem mittendrin liegen geblieben sind und dass wir eigentlich buchstäblich mit einem vollen Tank liegen geblieben sind, weil wir vergessen haben, den Benzinhahn umzudrehen. Und Glaube, so wie ich es vom Epheserbrief her verstehe, ist eigentlich nichts anderes, als den Benzinhahn aufzudrehen und zu glauben, dass Gott uns alles gegeben hat, was wir brauchen, um in dieser Welt zu überleben. Mehr noch, dass Gott uns alles gegeben hat, was wir brauchen, um Überwinder zu sein, um glückliche Menschen hier in diesem Leben zu sein, dass alles schon in uns drin ist und dass wir durch den Glauben einen Zugang dazu haben und dass wir es einfach nehmen können. Halleluja. Und Paulus betet kurz darauf, und das ist immer noch im Epheser 1, irgendwie ein ganz merkwürdiges Gebet, das man eigentlich nur verstehen kann, wenn man diesen Hintergrund hat. Und zwar betet er für die Gemeinde in Ephesus und sagt, der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt und wie überragend seine Macht sich an uns, den Gläubigen, erweist, durch das Wirken seiner Kraft und Stärke. Und ich glaube, das ist ganz anders, als die allermeisten Christen beten. Die meisten von uns, und ich selber muss mich da auch mit einbeziehen, also ich bete selber auch nicht anders, wenn wir für andere beten, dann heißt das, ach Gott, segne doch bitte irgendwie Schwester XY und bitte irgendwie der so und so, irgendwie der dreht so am Rad, gib dem doch bitte deinen Frieden und dann irgendwie der so und so, irgendwie der demnächst irgendwie mal predigen muss, ich bitte dich, gib ihm deine Inspiration und gib ihm deine Kraft und gib doch irgendwie dem so und so deine Liebe und mach dieses und mach jenes. Und Paulus geht eigentlich einen ganz anderen Weg und er sagt, hey, Jesus, du hast ihnen das schon gegeben und ich bitte dich, erleuchte ihnen doch die Augen des Herzens, mach ihnen doch irgendwie den Blick auf dafür, dass sie das erkennen können, dass sie schon alles in dir haben und dass sie es nur zu nehmen brauchen. Und zeig ihnen das doch, offenbare ihnen das, damit sie wissen, dass sie es wirklich schon haben. Das heißt also, dass es auch schon irgendwie eine Offenbarung braucht, dass es wahrscheinlich nichts ist, was man einfach so mit dem kleinen Gehirn, das man im Kopf drin hat, erkennen kann und verstehen kann, sondern dass schon irgendwie etwas Übernatürliches dazu gehört, dass Gott uns da hineinbringen muss, uns erklären muss, dass wir irgendwie das alles schon haben, aber dass es tatsächlich wirklich in uns ist und dass es natürlich der Hammer ist, wenn man das auf einmal erkennt und wenn man weiß, irgendwie, ich brauche nicht mehr für etwas zu beten, was Gott irgendwann mal machen wird, vielleicht auch nicht machen wird, sondern wenn wir wissen, hey, ich habe alle Freude, gerade die ich brauche, um durchzukommen. Ich habe alle Kraft, irgendwie, die ich brauche, um die Sachen zu machen, die ich eben machen muss. Und Jesus hat mir schon alles gegeben, durch die Fülle seines Heiligen Geistes, die in mir wohnt, was ich überhaupt brauche. Und das zu erkennen, ist irgendwie etwas ganz anderes, als zu glauben, dass es noch in der Zukunft ist. Zu wissen, irgendwie, dass der Tank voll ist und man nur den Benzinhahn umdrehen muss, um weiterfahren zu können, ist was ganz anderes, als mit einem leeren Kanister irgendwie zur nächsten Tankstelle zu trampen und dann irgendwie Tage später im Regen zurückzukommen, weil irgendwie die ganzen Tankstellen zugehabt haben und dann keiner mitgenommen hat und man da irgendwie 24 Stunden rumgelaufen ist. Das ist irgendwie etwas total anderes. Und ich hoffe, dass Gott uns das gibt. Ich glaube, dass Gott uns eine Offenbarung geben möchte darüber, dass es wirklich so ist, dass wir das schon haben, was wir brauchen und dass keiner von uns sich irgendwie so fühlen muss, wie jemand, der nichts in sich hat, der gerade dabei ist, total hohl zu drehen und trocken zu werden und irgendwie von Gottesdienst zu Gottesdienst sich immer wieder ein bisschen auftanken lassen muss, weil er gar nicht weiß, was für ein Reichtum er in sich hat. Und ich hoffe, dass Gott das wirklich macht, dass er uns das schenkt, dass wir es wirklich begreifen und verstehen. Und dann, glaube ich, kommen wir eigentlich in eine ganz neue Dimension von Christsein. Und glaube, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass wenn man das einmal weiß, dass es da ist, dass wir ein dankbares Leben führen und Gott dafür danken können, dass er uns das alles schon gegeben hat. Und ich habe die letzten paar Male gepredigt über Römer 1, Verse 16 bis 21. Und ich weiß nicht, ob ihr es noch im Ohr habt, im 21. Vers. Und wieder geht es nicht nur über Lobpreis, den man eigentlich macht, wenn man Gott erkannt hat, sondern irgendwie darum, dass wenn man Gott erkannt hat, dass es zu Dankbarkeit führt. Und ich glaube, Dankbarkeit setzt die Dinge Gottes frei in unserem Leben. Dankbarkeit bindet uns an das, was Jesus gemacht hat. Und Dankbarkeit setzt das irgendwie frei. Und ich glaube, für uns ist Dankbarkeit oft so etwas, dass wir uns darüber freuen, dass Jesus dieses und jenes schon mal gemacht hat in unserem Leben und dass wir dann sagen können, ja, damals bin ich bewahrt worden, als ich mich mit dem Auto überschlagen habe und da irgendwie ein paar Jahre später war dieser Umschlag mit 500 Euro in meinem Briefkasten, als ich gerade kein Geld hatte. Und wir danken Gott dafür, ist mir auch noch nicht passiert, ist jetzt irgendwie total fiktiv, ist aber auch nicht als Anregung zu verstehen. sondern dass eigentlich Dankbarkeit noch weitergeht und wie das Dankbarkeit für uns ist, dass wir dankbar sind für das, was Jesus am Kreuz getan hat, dass wir Gott dankbar dafür sind, dass er uns seinen Sohn gegeben hat, dass er seinen Geist ausgegossen hat in unsere Herzen und dass wir alles haben, was Gott uns geben will, dass wir dankbar sein können dafür, dass Gott uns total gut ausgestattet hat in dieser Welt und dass diese Dankbarkeit immer mehr wieder dazu führen wird, dass das, was Gott uns gegeben hat, auch freigesetzt wird. Amen.